Gut, gibt es denn Fragen?
Ja. Mhm. Aber es hat nur was damit zu tun, was Sie gesagt haben. Und zwar sprachen Sie bei Jaspers von zwei Ebenen. Jetzt habe ich mir nur die erste Ebene aufgeschrieben, aber weiß nicht mehr, was die zweite war. Also die gedankliche war doch die erste. Mhm. Könnten Sie kurz nochmal die zweite erwähnen?
Also die gedankliche / philosophische, die denen unmittelbar vor Augen ist, angesichts dieser Atomalternative, die prinzipiell denken. Ja? Wenn man die Alternative sich so klar macht, wie auch Russell, diese klare Alternative, wenn man die sich so stellt, ja, also Vernichtung oder Abschaffung des Krieges, da ist ja völlig klar, welche von beiden Alternativen die einzige sein kann, für die man überhaupt Stellung bezieht. Ja? Das ist diese rigide, prinzipielle Sichtweise. Ich habe da mal jetzt gesagt, gedanklich, die Philosophen, diese appellierenden Nobelpreisträger verfechten diese sozusagen moralisch klare Linie. Dann gibt es aber die politisch-pragmatische. Und das ist die Ebene dessen, was die Staaten, die Politiker tun, auch die Parlamente ja offenbar, sofern ja Militärhaushalte irgendwie auch von Parlamentariern verabschiedet werden. Also das politische System im Luhmannschen Sinne, also nicht nur Politiker selber, sondern alles, was dran hängt, Administration, Militärapparat, auch die Techniker natürlich, die Firmen, die diese Technologie entwickeln und vorantreiben, die verhalten sich anders. Das liegt auf einer anderen Ebene. Die sehen auch diese Alternative vor sich, aber auf der politisch-pragmatischen Ebene kann man offenbar etwas Drittes tun, als sich entscheiden zwischen den beiden Alternativen. Das ist das, was mit natürlich resignativen, bitterem Unterton konstatiert. Es scheint keine Alternative zu geben aus der prinzipiellen Sichtweise heraus. Praktisch, operativ, pragmatisch gibt es aber doch eine. Nämlich das Wursteln, das Rauszögern, das Aufschieben. Ja, wir würden ja gerne, aber es geht ja nicht. Vielleicht geht es morgen. Wir verhandeln und so weiter. Diese Sichtweise, das wäre die zweite Ebene. Es ist ein bisschen schwierig, da so mit dem Finger auf die Schuldigen zu zeigen, denn es ist ja auf der anderen Seite so, das ist jetzt wieder eher an das Thema, dass unsere eigene Apokalypse-Blindheit sozusagen, also dieses, wie wir selbst damit umgehen, auch ein Stück weit so funktioniert. Dass wir irgendwie denken, ja, es ist immer noch so, aber muss halt abgeschafft werden. Wir fordern es nochmal oder wir geben auf zu fordern, weil es ja doch nichts hilft und außerdem ist sie ja bisher noch nicht gefallen, diese ganz große Bombe. Also es gibt ein vergleichbares Ausweichen vor dieser einfachen Alternative auch im eigenen Umgang mit der Entscheidungszumutung. Das wäre quasi nochmal, ja, das ist dann nicht politisch pragmatisch, das ist vielleicht eher alltagspragmatisch, dass man mit diesem Gefühl, was anders da ja so konkret auf den Punkt bringen, ja, dein erster Gedanke morgens beim Aufwachen sei Atom, ja, dass man mit diesem Gefühl nicht leben kann und nicht leben will und dann eben diese dritte Haltung entwickelt, die das so ein Stück weit auch ausblendet, das Faktum der Alternative.
Das heißt, alles fängt schon beim Individuum an, für die meisten Philosophen, die Sie gerade genannt haben.
Es kommt beim Individuum an, sofern das Individuum in konkreter Lebensgefahr ist. Aber es ist nicht nur das Individuum. Das macht anders deutlich, es macht auch das Russell-Einstein-Manifest deutlich, wo sehr pathetisch die Menschheit beschworen wird. Also der Kollektivmaßstab ist ja der Maßstab, in dem auch die neue Qualität steckt. Das ist ja schon auch ein Teil des Arguments. Also es gibt natürlich einen Haufen grausige Waffentechniken. nicht jede einzelne wird in dem Manifest aufgezählt, es wird nicht die Abschaffung aller Arten von Waffen gefordert, sondern es wird eine neue Qualität dieser Waffe beschworen und die neue Qualität, die spielt sich nicht auf der individuellen Ebene ab, sondern die spielt sich auf der Ebene von Menschheit ab. Deswegen auch dieses Pathos. Also im Raphael-Einstein-Manifest ist das sehr biologisch gehalten, es ist die Gattung so ein Stück weit, um die es geht. Bei Jaspers und bei Anders insbesondere ist es dann nicht so biologisch verstanden, sondern da geht es um Menschheit eher in so einem kantischen Sinne, also das, was wir sind, das, was Subjekt unserer Geschichte ist und so weiter.
Für mich ist das eigentlich ein Problem, dass der Günther Anders nicht mehr bei uns so im Kopf ist. In den 60er Jahren wurde Günther Anders wirklich gelesen, soweit ich das mich daran erinnere. Aber heute höre ich eigentlich ganz selten diesen Namen.
Ja, es hat vielleicht ein bisschen was damit zu tun, dass er... was den akademischen Gebrauchswert seiner Arbeiten angeht, das hat er ja geradezu kultiviert. Sich da eher als Publizist, als ja, Essayist zu verhalten, da hat er hat sich um den akademischen Gebrauchswert seiner Texte nicht sehr gekümmert. Das könnte eine Erklärung dafür sein, dass zum Beispiel an der Universität von Anders nicht so oft die Rede ist. Ja, ist gar nicht so einfach zu sagen, wie es mit der Andersrezeption so aussieht. Also ganz verschwunden ist er nicht, würde ich sagen. Also wenn man jetzt mal so ganz vordergründigen Maßstab nimmt, es gibt in der Junius-Einführungsreihe einen Band über Günther Anders, also in dieser Philosophie-Einführungsreihe. Der Typ von praktischer Philosophie, also diese politisch engagierte praktische Philosophie, die gleichzeitig... also das Gegenteil von so einer ethikhäutigen Typsis, das hat, glaube ich, würde ich sogar sagen, im Moment eine gewisse kleine Konjunktur. Also da ist er schon interessant, aber es ist in der Tat, es ist richtig, es ist inzwischen ein Autor für Kenner. Und er ist in den politischen Diskussionen nicht mehr präsent. Also ich wüsste nicht, dass meinetwegen Parteiendiskussionen oder dergleichen jetzt da so... irgendwie drauf referieren. Wissen Sie mehr?
Nein, aber ich glaube, das hängt womöglich auch damit zusammen, dass Anders ja eigentlich auch keinen politischen Weg aufzeigt, sondern so in dieser alarmierenden Position eigentlich bleibt und die Frage, wie sozusagen diese ganze Problematik überwunden werden kann, ist bei ihm eigentlich nur rudimentär angesprochen.
Das ist, glaube ich, ein interessanter und richtiger Gedanke. Diese Verweigerung auf bestimmte politikfähige, lebbare, alltagsnahe Handlungsperspektiven wirklich einzugehen und dieses immer wieder Einfordern im Grunde einer fast absurden Extremperspektive, Das kann man natürlich, also das kann man bewundern, man kann das versuchen zu beherzigen oder dergleichen, aber es folgt wenig draus. Insofern ist Arbeiten mit dieser Theorie nicht so einfach. Und insofern kann es sein, dass sie sozusagen zur Kenntnis genommen dann doch vielleicht etwas aus dem Blick gleitet, weil es so eine Art Fanal ist, auch ein bestimmter Habitus, unerbittlicher Habitus, aus dem so, der nicht mehr überbietbar ist oder wo jetzt irgendwie keine weiteren Anschlüsse möglich sind. Also das, glaube ich, ist eine sehr plausible Erklärung, gerade was den politischen Raum angeht. Gemessen an anders harter Perspektive ist natürlich alles zu wenig und alles irgendwie zu pragmatisch und zu kompromisslerisch und dergleichen, was ja im politischen Raum irgendwie diskutierbar wäre. Als Handlungsform. Also außer zivilem Ungehorsam und radikalem Demonstrationsverhalten Blockaden und dergleichen bleibt eigentlich nicht viel als Politikform beispielsweise, die sich aus anders jetzt so ableiten ließe. Also das ist sicherlich ein Punkt. Es gibt ein ganz interessantes Buch, das erhebe ich einfach mal kurz an jetzt. Das ist vielleicht auch ein kleiner Hinweis dafür, dass Anders im Moment durchaus irgendwo im Raum steht. Es sind 2001 die Notizen zu Heidegger erschienen. Das ist ein relativ dickes Buch, heißt über Heidegger. Das ist ganz interessant, auch das Faktum, dass das ediert worden ist. Also aus dem Nachlass, da wird Anders ein Stück weit als Philosoph für den philosophischen Diskurs nochmal aufgeschlossen. Also als Heidegger-Rezipient, Heidegger-Kritiker. Das ist nun entweder ein Versuch oder vielleicht auch ein Indikator oder beides dafür, dass der Philosoph Anders durchaus nochmal ja, aufkommt, dafür zu sorgen, jetzt in den aktuelleren Debatten. Aber ich glaube, Ihre Einschätzung ist plausibel.
Es kommt ja noch ein zweiter Gesichtspunkt dazu, nämlich, dass sich sozusagen die militärstrategische Lage auch verändert hat.
Klar.
Ja, denn die Militärs haben nach dieser Wasserstoffbombenzeit ja dann dieses Konzept des Flexible Response entwickelt, also differenzierte Gegenschläge im Falle von Angriffen, sodass diese totalisierende Sichtweise irgendwie dann auch nicht mehr so richtig greifen konnte.
Das mag sein, wobei natürlich das Thema Mittelstreckenwaffen seinerzeit auch wiederum eigentlich unter so einer totalen Perspektive diskutiert worden ist, also jedenfalls aus Sicht Europas als Schlachtfeld für solche strategisch relevanten Einsätze von Atomwaffen kleineren Typs und Raketen kürzerer Reichweite. Da wurde ja auch seinerzeit errechnet und simuliert, wie groß wird die Verstrahlung sein, welche Anteile Deutschlands werden sozusagen getilgt sein und so weiter. Also ich erinnere mich noch gut an die Diskussionen, die modifiziert weitergeführt wurden, auch unter dem neuen militärstrategischen Paradigma.
Das Argument dafür war ja gerade, dass man sich nicht gezwungen fühlen wollte, mit einem totalen Atomschlag zu antworten, wenn eine entsprechende Schwelle erreicht ist. Und ich glaube, da spielt auch die Kuba-Krise eine gewisse Rolle.
Kuba-Krise spielt sicher eine Rolle, ja. Das ist wahr, also historisch ist da einiges natürlich auch an Rahmenbedingungen anders geworden. Außerdem ist es nun einfach schon ein langer Zeitraum des, ich sag mal, laborierenden Umgangs mit so einer Bedrohungskonstellation. Also da wächst dann vielleicht doch die Hoffnung, dass das auch Jahrhunderte oder dergleichen so weitergehen könnte. Mag auch eine Erklärung sein. Und natürlich hat sich auch das Bild der Akteure stark verändert. Das könnte man vielleicht auch noch ergänzen. Also in die Frühphase dieser Debatte und auch noch bis eigentlich in die 70er Jahre hinein war ja nun klar, es gibt wenige Großmächte. Das Stichwort Großmächte fiel ja auch in einigen Zitaten. Das sind die Player, die haben die Waffen, die anderen gehören dann zu diesen Kleinen, die mit konventionellen Waffen operieren. Und wenn überhaupt jemand Atomwaffen einsetzt, dann sind es diese Großmächte. Das hat sich ja inzwischen auch stark verändert, das Bild, dadurch, dass die Technik proliferiert und es das Thema der schmutzigen Bomben gibt, die in allen möglichen Winkeln wahrscheinlich von Leuten bereitgehalten werden und die Akteure in diesem heutigen Szenario der verteilten Kriege, die auch ja, auf der Schwelle zwischen Terrorismus und Krieg, wenn man das jetzt begrifflich auseinandersortieren wollte, sich bewegen, das ist eine andere Welt. Das ist eindeutig eine andere Welt und insofern ist auch gar nicht mehr klar, an wen würde man denn appellieren, wenn man heute so ein Manifest platzieren wollte. Also damals war irgendwie klar, wen man das schickt. Wenige Regierungen, an die man gewissermaßen, da kann man an Einzelpersonen appellieren, das ist heute nicht mehr der Fall.
Ich denke, auf die Frage, warum auch Anders heute weniger gelesen wird oder weniger präsent ist, so für mich jetzt als Anfang 20er, also ich fühle mich jetzt momentan nicht bedroht. Ich glaube, das geht ganz vielen so, was vielleicht in den 60er Jahren, wo das mit Kalten Krieg so alles noch präsent war, ganz anders war. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sich allgemein die junge Generation in Deutschland wirklich bedroht fühlt. Und noch nicht mal nur die Junge, sondern sogar auf politischer Ebene. Also ich meine, wenn man jetzt nach Nordkorea blickt, die machen da neuerdings auch wieder vermehrt irgendwie Atomversuche, aber irgendwie interessiert es keinen. Also es ist kein Bedrohungsgefühl da.
Also in deskriptiver Hinsicht muss man Ihnen wahrscheinlich sofort zustimmen. Frage ist natürlich, was würde Anders jetzt sagen, wenn er hier wäre? Er würde sagen, ja genau, Apokalypse blind, ja, bis zur vollständigen Erblindung. Nicht nur ein bisschen.
Ja genau, das ist doch, dadurch ist doch diese beängstigende Bedrohung nicht weniger geworden, sondern durch das Verzeihen an Leute, die gar nicht ansprechbar sind, ist doch viel stärker geworden, finde ich. Man kann den persischen Diktator nicht ansprechen und den nordkoreanischen mit diesen Ängsten. Die lesen bestimmt nicht Günther Anders.
Ja, also das ist ja auch ein bemerkenswerter Zug dieses Russell-Einstein-Manifestes in dieser USA versus UdSSR-Konstellation. Gehen die relativ sorgsam mit der Klärung der Ebene um. Die versuchen ganz klar zu sagen, sie sprechen zu beiden Regierungen gleichermaßen und wollen sich in keiner Weise irgendwie positionieren für eine, wollen auf keinen Fall so klingen, als ob sie der einen etwas mehr zugeneigt wären als der anderen. Das ist ganz interessant, wie also diese Anerkennung als moralisch kompetenter Akteur allen Beteiligten sofort ausgesprochen wird. Da legt dieses Manifest einen großen Wert drauf. Und dann wird eben die gemeinsame Menschheit, das Menschsein angeschlossen. Das ist natürlich im Blick auf solche befremdlichen Regime, wo gar nicht klar ist, wie sich es überhaupt irgendwie mit moralischen Appellen verhält, wo so ein Feindverhältnis unterstellt werden muss, das ganz anderen Typs ist, so nicht mehr vorstellbar. Ist natürlich die Frage, ob unsere, in Anführungsstrichen, westliche Sicht da angebracht ist. Das ist ja auch Resultat einer Stilisierung, wie wir uns solche Regierungen zurechtlegen, Stichwort Schurkenstaaten und so weiter. Da muss man sich ja auch vorsichtig sein, aber Fakt ist, dieser gemeinsame Adressierungsraum, den wir aus diesem Manifest herauslesen können. Also man kann global die Politik ansprechen. Der fehlt heute. Das ist vielleicht auch ein Teilaspekt dieser Unübersichtlichkeit, die Lage hat. Man sieht nicht so konkrete Gefahren, man bezieht sie auch wieder nur auf sich selbst. Nach dem Motto, Nordkorea ist vielleicht irgendwo da hinten für die Leute rund um Nordkorea ein Problem, bedroht ja aber uns nicht. Also damit ist auch dieser gemeinsame Raum, den Anders ja unterstellt. Die Bombe macht uns insofern gleich, als wir in dem gemeinsamen Raum leben, in dem die Bombe uns alle gefährdet. Dieser gemeinsame Raum ist heute auch nicht mehr evident. Wobei natürlich, was ökologische Folgen angeht, also größerer atomarer Auseinandersetzungen, umgekehrt kein Zweifel besteht, dass natürlich Strahlen durch die Atmosphäre wandern und jedenfalls die vermittelten Folgen die ganze Welt betreffen werden, das ist klar.
Die Menschen in Tschernobyl, die sind immer noch belastet durch die Strahlung dieses Atomreaktors. Und es kommen noch jedes Jahr Kindergruppen aus der Gegend dort nach Deutschland, um sich hier mal zu erholen, was aber überhaupt nichts darüber besagt, dass die Nachkommen dieser Menschen immer noch Opfer dieser Katastrophe sind. Das ist überhaupt nicht im Bewusstsein bei uns.
Wir sind ja noch in den 90er Jahren in den Film The Day After gewandert und da ist, glaube ich, zum letzten Mal, dass so im breiteren Publikum dieser Atomgefahr bewusst geworden, aber nachher kam da nichts mehr. Mit dem Ende des Kalten Krieges ist das immer mehr abgeflaut, würde ich sagen.
Wir haben ja noch ein weiteres Thema, wenn wir jetzt mal so sammeln. Wir haben ja auch die sogenannte friedliche Nutzung der Atomenergie. Ist ja auch ein Faktor, der damals noch nicht in der Diskussion die Rolle spielen konnte. Also wir haben ja jetzt so eine, wie auch immer, Dual-Use-Situation. Ja? Es ist für was Nutze und es ist gefährlich. Also, und die Frage, ist ein Atomkraftwerk eine verkappte Atombombe, die jederzeit hochgehen könnte, oder ist es eben genau das gezählte Atom, das eigentlich das gute Atom wäre? Die Frage hat ja nachher die Atomdebatte polarisiert und das ist ja auch nochmal eine andere Thematik, die damit reinkommt. Es wird ja gerade im Moment auch wieder mit dem Atom argumentiert, weil es als CO2-günstige Form der Energieproduktion jetzt gespielt wird, diese Technik. Ja? Also weil das eben nicht Verbrennung klassischen Typs ist und insofern die CO2-Bilanz von einer anderen Art ist.
Und das Problem der Endlagerung ist immer noch nicht gelöst.
Das ist nicht gelöst. Das ist strukturell unlösbar, würde ich sagen. So braucht man kein Techniker sein, um zu wissen, dass irgendwie etliche tausend Jahre keine Lösung, sondern höchstens irgendwie die Hoffnung auf permanentes Prozedieren der Suche nach Lösungen gegeben ist. Ja, ist auch eine Atempause. Also das ist, ich habe versucht, diese Temporaldimension so ein bisschen rauszuarbeiten. Das wäre natürlich ein sehr interessantes Thema. Ist überhaupt ein sehr interessantes Thema. Diese Krisen induzierte Verschiebung der Zeitwahrnehmung, sage ich mal so vorsichtig, also was zu der Krisenperspektive dazugehört, jedenfalls wenn wir mal das so weiterdenken, wie ich das jetzt versucht habe, auch für diese Vorlesung so auf den Punkt zu bringen, wie das passt zum Phänomen Technik, also zum Leben mit technischen Optionen, die eigentlich ihr Funktionieren nur sichern können, sofern man auch nur einen begrenzten zeitlichen Horizont überhaupt in Betracht zieht. Und nicht ernst macht mit der Überlegung, dass man gerade etwas tut, was für mehrere tausend Jahre eine Weiche stellt zum Beispiel. Da schaltet man ja auch die historische Zeit gewohnten Typs ein Stück weit aus, zugunsten einer wie immer gearteten Ausnahmezustandslogik, die es erlaubt, so etwas zu schaffen. Und man projiziert die Situation des Hier und Jetzt irgendwie nach vorn, ohne dass das eigentlich mit realen historischen Maßen verbindbar wäre. Das mag sein, dass diese Temporalstruktur des Krisenschemas und die Temporalstruktur von Technik im Sinne der ultimativen hier und jetzt möglichen Lösung für Probleme, ohne dass die gesamte Vorstellungsdimension, die dranhängt, ausgeschritten werden muss, auch bezogen auf Realgeschichte, dass das Parallelen sind oder dass da was Verwandtes im Spiel ist. So Fragen kann man mit anderen Mitteln durchaus bearbeiten. Da muss man natürlich sagen, Anders ist nicht nur Kritiker Heideggers, sondern er ist natürlich im Prinzip, auch wenn man die philosophische Großlandkarte ausrollen wollte, gehört er natürlich schon auch in diese Ecke. Er hat bei Husserl promoviert, er kennt Heideggers Texte bestens und hat sich sein Leben lang auch immer irgendwie an Heidegger gerieben. Insofern ist ihm diese grundsätzliche Sicht, für die Heidegger ja als Gewährsmann steht, ganz vertraut und seine ist ja nicht minder grundsätzlich, wenn man will. Nur mit einem ganz anderen Vorzeichen und mit viel mehr politischen Zugriffswillen.
Ja, wir haben, glaube ich, jetzt für die 15 Jahre sehr stark akzentuiert auf die Problematik der Atombombe. Wenn ich da jetzt nochmal die Technik, den Blick auf die Technik etwas breiter legen will, dann war, glaube ich, gerade diese Zeit von dem Punkt abgesehen ausgesprochen Technik begeistert.
Ja.
Man wollte modern sein, man baute Deutschland wieder auf, man wollte auch vorne sein. Jeder wollte sein Auto haben, jede Gemeinde riss sich darum, eine Autobahn zu kriegen und am besten auch noch einen Flughafen dazu. Es dauerte eine Weile, bis man, also vielleicht in den 70er Jahren, plötzlich bemerkte, Autobahnen sind laut, chemische Fabriken sind gefährlich, wie sehen wir so. Und dass also hier ein umschwenkender Blick auf die Technik kam, aber zu dieser Zeit war dieser überaus kritische Blick auf die Atomtechnik, auf die allgemeine Technik überhaupt nicht übertragbar, sondern da war es genau anders.
Ja, wäre eine ganz spannende Frage, ob die Dramatisierung des Atoms vielleicht den Blick, sagen wir mal, von der Technikfrage im Allgemeinen dann weggelenkt hat ein Stück weit. Ne? Also ich hatte jetzt so ein bisschen bisher eher gesagt, es gibt, wenn man jetzt das mal so als Schritt betrachten, das liegen ja jetzt nicht viele Jahre dazwischen, aber zwischen Heidegger und Anders gibt es sozusagen eine Zuspitzung der Problematisierung von Technik im Zeichen des Atoms, aber es, man kann es natürlich auch umgekehrt lesen, der Rest der Technik wird ein Stück weit aus dem Zentrum des Geschehens rausgerückt. Ja? Das ist ja nun, das sind ja nun keine Waffen. Das ist ja gute Technik, Fortschritt, und das ist eine extrem technikbegeisterte Zeit gewesen. Übrigens anders steht weit im weit weg von solchen Effekten und beklagt genau das auch. Er setzt sich auch mit dem Fernsehen auseinander, also Massenmedien, und auch mit anderen Techniken und hat eigentlich nur bissige Worte übrig für neue Errungenschaften, auch Auto und solche Dinge. Da ist er also in jeder Hinsicht schwarzmalerisch tätig, schon sehr früh. Aber Sie haben völlig recht, im Grunde kommt dann die Ökokrise. Die Ökokrise greift, um dann das Thema Technik im Ganzen, auch unsere ganzen Wohlstandstechniken, wieder reinzurücken in das technikkritische Panorama, ja dann auch auf das Energiethema zurück. Nicht zuletzt aus politischen Gründen, weil ja dann auch Öl knapp wird und so weiter. Aber da kommen wir dann wieder eher an die Punkte, die Freier und auch Heidegger ja ansprechen, also vor allem Freier war da ja sehr deutlich gewesen, dieses Phänomen, dass Systemtechniken modernen Typs in ihren Antrieben generell sozusagen auf anorganische Energieressourcen setzen und auch auf Energieverbrauch in großem Stil, als ob da beliebig viel zu haben wäre. Diese Fiktion von Großtechnik, die fällt im Zusammenhang der Ökodiagnostik der 70er Jahre dann auf. Und da spielt sich ja Club of Rome eine große Rolle, also diese Analyse, die mit statistischen Mitteln einfach die Knappheit von Energieressourcen offenlegt. Und es gibt eine ganze Menge ökologischer Themen, die dann hochkommen, die jeweils für sich auch ihre Vor- und Frühgeschichte haben. Es gibt immer Texte, an die man anknüpfen kann, aber die jedenfalls in den 50er, 60er nicht so relevant waren. Ja, ist ganz interessant. Also da könnte man, wenn das jetzt eher eine politikwissenschaftliche Vorlesung wäre, dann würde ich jetzt auf jeden Fall natürlich weitermachen mit der Ökokrise. Die Friedensbewegungen, muss man wahrscheinlich sagen, das sind ja mehrere Schübe. Also hier diese frühe Atomfrage, die Wiederbewaffnung Deutschland, also Bundeswehr war Thema. Dann die NATO-Kritik, sag ich mal, die Mittelstreckenthematik und so weiter. Es gibt Schübe von Friedensbewegung, über die man reden könnte, die sich aber mit der Ökobewegung dann auch schon irgendwie verknüpfen, in Teilen jedenfalls. Da gäbe es also eine Menge an Geschichten, die man dann mit der Ausweitung der Thematik diskutieren könnte. Ich weise nochmal auf das Thema Biotechniken hin, das bei Jonas eine Rolle spielt, aber auch in dem zweiten Band der Antiquität des Menschen. Günter Anders hat, ich glaube, auch 1979 erschienen, einen zweiten Band Antiquität des Menschen publiziert, also mit riesigem zeitlichen Abstand, und der greift andere Technikfelder auf und insbesondere auch die Biotechnik, Biomedizin, Biotechniken. Also da merkt man dann auch bei Ihnen Anders Oeuvre selbst die Erweiterung des Fokus, und da haben wir dann genau diese Verschiebung auch abgebildet. Sollen wir es dabei belassen? Oder gibt es noch Fragen? Okay, also gern bitte weiter sagen, beim nächsten Mal keine Vorlesung, aber übernächstes Mal unbedingt wieder Vorlesung.
Vorletzte.
Übernächstes Mal ist die vorletzte und dann danach ist die letzte.